Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, gibt nur eine Entscheidung. Es wäre V-Spiel, genau andersrum. Ich habe ein V-Spiel an Arnold wahrgenommen, das Fußeinsteigen. Und ja, der Spieler Arnold hat sich auch sofort am Knöchel gehalten, brauchte eine Behandlung, hat auch nochmal bestätigt, dass er einen Stich gespürt hat. Und ja, jetzt habe ich die Bilder gesehen, muss aber feststellen, dass es genau andersrum war, dass Arnold den Treffer gemacht hat. Und somit ist die gelb-rote Karte falsch und ärgert mich dementsprechend sehr. Bei jeder gelb-roten Karte würde ich mir wünschen, die Chance zu haben, rauszugehen. Weil, ja, dann hätte ich, glaube ich, sehr, sehr schnell festgestellt, in 2-3 Sekunden, dass die Entscheidung falsch war.
Das waren die Worte des Schiedsrichters vom vergangenen Samstag, Sven Jablonski, nach dem 2:2 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg. Natürlich ging es um die Szene, über die deutschlandweit gesprochen wurde, und man hört auch beim Schiedsrichter so ein bisschen die Frustration raus. Das war auch nicht die einzige Szene, die dieses Spiel so ein bisschen geprägt hat, sondern es gab auch noch Sportliches. Darüber sprechen wir und natürlich auch und vor allem auf das historisch erste Champions-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag am Dienstag um 18:45 Uhr. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Und ob schon ein Herr Philipp Meisel sich in den Urlaub verabschiedet hat, bin ich sehr, sehr froh, dass Felix wieder da ist.
Grüße.
Und unser Sportchef Dirk Preis hat sich auch die Zeit genommen heute Nachmittag.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben natürlich gesagt schon, was alles so ansteht an Themen. Ich glaube, die Vorfreude auch bei vielen, vielen Fans auf das Champions-League-Spiel ist riesengroß, und eigentlich, das können wir ja sagen, haben wir uns immer gesagt, wir nehmen uns vor, nicht so viel über den vergangenen Bundesligaspieltag zu sprechen, wenn die Champions-League ansteht. Jetzt ist aber am Samstag das passiert, was passiert ist, und natürlich kommen auch wir nicht drum rum, darüber zu reden. Dirk, im Redaktions-WhatsApp-Kanal ging es auch schon heiß her am Samstagnachmittag. Wie ordnest du das alles ein? Auch die Aussagen von Sven Jablonski, auch dass er sich direkt danach geäußert hat, unter anderem auch am Sonntag im Doppelpass saß. Also er ist da schon sehr offensiv mit all dem umgegangen, was da passiert ist, ne?
Ja, also erstmal finde ich tatsächlich die Aufarbeitung eigentlich vorbildlich. Beschönigt oder macht den Fehler natürlich nicht besser, aber ist zumindest mal eine angenehme Art der Aufarbeitung. Der Schiedsrichter begeht den Fehler, sieht den Fehler, stellt sich nachher hin, entschuldigt sich quasi bei den betroffenen Spielern, bei der betroffenen Mannschaft, auch in aller Öffentlichkeit. Also es passierte ja, glaube ich, auch in der Mixzone, gab dann nochmal ein Treffen zwischen Atakan Karaso und Sven Jablonski, setzt sich danach auch noch in ein TV-Studio am nächsten Tag, erklärt dann nochmal, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz große Hürde, auch für so einen Schiedsrichter, das dann so einzugestehen und dann öffentlich trotzdem aufzutreten. Das ist schon mal einerseits gut. Das andere ist auch, was Atakan Karaso gemacht hat, nicht noch irgendwie draufgehauen, nicht da nochmal wirklich Salz in die Wunde gestreut und vielleicht alle, die damit emotional zu tun hat, nochmal aufgewiegelt, sondern gesagt, hey, Fehler passieren. Jetzt hat es uns getroffen. Natürlich ist er todunglücklich damit, weil er ja im Moment noch auch gesperrt ist fürs nächste Spiel. Und trotzdem irgendwie zur Maßregelung aufgerufen, ja, dass da eben vor allem in den sozialen Medien nicht ein Shitstorm, ja, losgebrochen ist er schon, aber quasi nicht noch weitergeht.
Vielleicht für die ganz wenigen von euch da draußen, die überhaupt nicht wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Es stand 1-1 im zweiten Durchgang, als Maximilian Arnold dem Herrn Karasor auf das Sprunggelenk gestiegen ist und daraufhin einen Stich im Knöchel verspürte und liegen blieb. Und ich sag ganz offen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich die Szene zum ersten Mal in Normalgeschwindigkeit von der totalen Kamera gesehen habe, habe auch ich gedacht, das war ein Foul von Karasor. Und dementsprechend mache ich auch da dem Schiedsrichter gar keinen großen Vorwurf. Die Bilder zeigen dann halt dann das genaue Gegenteil. Und wir haben ja auch Sven Jablonski gehört, der gesagt, ich würde mir wünschen, dass auch da in dieser Situation geholfen werden kann, weil es eben rein technisch, technokratisch bei einer gelb-roten Karte nicht möglich ist. Es ist wahnsinnig kompliziert, und Felix, auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass wir solche Podcasts mit ein paar Tagen Abstand aufnehmen und nicht direkt nach dem Spiel? Weil ich glaube, du bist ordentlich aus dem Sattel gegangen am Samstagnachmittag.
Bin ich ziemlich. Ja. Bin ich ziemlich. Tue ich oft bei Schiri-Entscheidungen, wobei es hier, gehe ich voll mit, eher ein Thema vom Regelwerk ist als Schiri. im Live-Bild bei Sky dachte ich auch, gut, kommt zu spät, doof gelaufen, gelb-rot. Ich war schon so ein bisschen überfragt oder dachte schon, wow, okay, die ringen sich ziemlich auf. Weil Carasso ist sofort abgedreht, sofort die Welt nicht verstanden. Und das war mir auch zu theatralisch, dass er so irgendwie versucht, hier noch die um die Gelbe rumzukommen. Da war wirklich irgendwas. Und ab der ersten Wiederholung hast du es gesehen, der trifft ihn gar nicht. Wenn wir vielleicht so ein bisschen beim Thema Kapitän und Vorbildsfunktion sind, einem starken Statement vom Carasso auf Instagram und auch wieder auf der Pressekonferenz. Arnold auf der anderen Seite ist so eine Nummer, das wird glaube ich auch angesprochen, Doppelpass, muss man sich da dann so wälzen, muss man das so ausnutzen, muss man dem Schiri so die Vorlage geben von wegen, ey, vielleicht hat er mich ja doch gefoult, auch wenn es nicht so war. Fand ich ein bisschen schwierig, die Nummer, aber ist halt leider wahrscheinlich im Fußball auch mehr oder minder normal mittlerweile und gehe ich mit, das sollte man überprüfen können. Das kann halt nicht sein, dass eine Mannschaft am Ende mit 9 Minuten Nachspielzeit länger als eine halbe Stunde in Unterzahl spielt. Vor allem die falsche. Arnold hat auch, war auch gelb verwarnt, der wäre gelb-rot vom Platz geflogen. Da wäre es andersrum gewesen, wäre schwierig anders gelaufen. Was ich verstehe, warum es vielleicht nicht macht bisher, ist halt das Thema gelb-rote Karte. Das heißt, du musst theoretisch auch die erste gelbe checken. Und dann sind wir bei jeder gelben Karte.
Genau, wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist dann, glaube ich, so das Argument, das man dann immer so bringt an der Stelle. Ne?
Ja.
Aber natürlich, ich weiß, dass der VfB schon mal so eine ähnliche Szene hatte, das war beim HSV, das ist schon lange, lange her.
Janis Bunic.
Korrekt, Herr Mahler, sehr gut. Deswegen haben wir ihn hier. Da gab es nämlich auch eine gelb-rote Karte und ich meine sogar, das war das erste VAR-Jahr oder zumindest war es noch in der absoluten Frühphase. Aber da hat sich dahingehend nichts geändert. Ich bin wirklich gespannt, Dirk. Erstens, ob sich da möglicherweise wirklich was am Regelwerk irgendwann tut und zweitens, was mit dem Einspruch passieren wird, weil ich glaube auch, das ist für den DFB jetzt nicht ganz so einfach, da möglicherweise einen Präzedenzfall zu schaffen.
Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, weil du Gefahr läufst, dass irgendwie nach jeder gelb-roten Karte die Vereine dann loslegen, Einsprüche zu erheben. Allerdings ist die Sachlage so klar, also auch ein Schiedsrichter, der ja nicht mal im Ansatz versucht, sich irgendwie rauszuwinden und zu sagen, war meine Wahrnehmung, dazu stehe ich, sondern er sagt ganz klar, falsch gesehen oder falsch reagiert. Ich glaube nämlich persönlich, dass der Schiedsrichter sich hat leiten lassen von dem Fortgang nach dem Kontakt. Ja, also Carasso läuft weiter, Arnold fällt und hebt sich wegen des Stiches das Bein. Insekten waren, glaube ich, keinen in der Nähe. Dennoch gab es einen Stich. Nee, also im Ernst, also der eine läuft weiter, als wäre nichts gewesen. Der andere fällt, hebt sich das Bein. Und ich glaube, dass er so ein bisschen auch sich von den Reaktionen oder von diesem Fortgang der eigentlichen Szene hat leiten lassen. Gut, aber auf jeden Fall zurück zum Punkt. Er gibt es glasklar zu und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es da doch schon eine Chance gibt für den VfB und Atakan Carasso gut noch halbwegs gut aus der Nummer rauszukommen und eben am kommenden Sonntag gegen Hoffenheim dann spielberechtigt zu sein.
Wir geben für euch direkt auch die Info raus, wir nehmen diesen Podcast hier am Montagnachmittag auf. Sollte also in der Zwischenzeit irgendwas passiert sein, entnehmt ihr es der Tagespresse, unseren Newsblogs und. Wichtig vielleicht zu erwähnen an der Stelle, Atakan Carasso hat bei der Pressekonferenz vor dem Sparta-Spiel sich jetzt am Montagmittag geäußert und wurde natürlich auch nochmal zu der Szene gefragt und zu allem drum und dran. Und ich glaube auch das, was ihr gerade gesagt habt, nämlich wie vorbildlich auch der VfB am Ende mit der ganzen Sache umgegangen ist, ohne die großen Töne zu spucken, ohne das ganz große Besteck rauszuholen oder wie ich sagen würde, ohne den Christian Streich zu machen. Das hören wir jetzt, weil ich finde auch das nochmal sehr, sehr bemerkenswert, wie Atakan Carasso da am Montag auf die ganze Szene blickt.
Also zur Situation am Wochenende hatte ich mich ja eigentlich schon allgemein geäußert. Natürlich, wir schauen auf das Spiel morgen. Das ist ja für mich jetzt das Wichtigste, vor allem weil ich den Blick ja nach vorne richten möchte. Und natürlich bekommt man noch mit, was vom Wochenende da übrig bleibt, vor allem jetzt mit dem Einspruch. Und natürlich hoffe ich jetzt, dass ich da von der DFL die Zusage kriege, dass eventuell die Sperre aufgehoben wird, weil ich denke, dass wir den Einspruch eingelegt haben, war auch folgerichtig nach meiner Meinung nach dem Irrtum des Schiedsrichters und zu Maxi Arnold hatte ich nach dem Spiel keinen Kontakt mehr und zum Herr Jablonski hatte ich ja, wie schon gesagt, auf Instagram was geschrieben. Und dies ging aber nicht nur für den Herrn Jablonski, sondern das gilt eigentlich für alles Mögliche. Und dann natürlich auch in die Richtung von Maxi Arnold, dass ich gesagt hatte, dass Beleidigungen oder Ähnliches einfach nicht zu uns gehören, zum VfB gehören. Und ich hoffe, dass solche Dinge dann auch unterbunden werden. Ich denke, jeder hat seinen Grund und warum es in dieser Situation so geschehen ist. Für mich ist es nach dem Spiel abgehakt gewesen. Ich wollte den Blick nach vorne richten und das war auch mein Appell an jeden einzelnen Fan von uns.
Soweit der VfB-Kapitän. Bevor wir dann zu den Toren kommen, dem was auf dem Platz passiert ist, müssen wir noch mal ganz kurz vielleicht über die zurückgenommene rote Karte sprechen, weil da gab es ja auch Diskussionen. Die einen sagen, es gab keinen Kontakt, also muss er es zurücknehmen. Die anderen sagen, die Absicht zählt und dementsprechend hätte man die Entscheidung auch so stehen lassen können. Wie seht ihr es?
Die Begründung war jetzt, glaube ich, einmal, dass die Absicht entscheidend ist, dass es vor allem bei Tätlichkeiten oder vorsätzlichen Entscheidungen, also vorsätzlichen Versuchen, da ein Foulspiel oder sogar eine Verletzung in Kauf zu nehmen, zu begehen, entscheidend ist, da bist du natürlich bei so einem Foul, wie das eins war, immer im Graubereich, weil ist es jetzt, der Ball war deutlich weg, ist es jetzt seine Absicht, einen Foul zu begehen, um den Angriff zu unterbinden, oder ist es jetzt war es noch seine Absicht, den Ball zu spielen? Ja, das kannst du natürlich so und so auslegen. Im einen Fall sagst du, okay, es war vorsätzlich, er nimmt die Verletzung in Kauf, also ist es trotzdem eine rote Karte, obwohl er ihn nicht trifft. Beim anderen Argument kannst du sagen, okay, das war noch der irgendwo der Versuch, er kommt halt zu spät, aber es war der vertretbare Versuch, an den Ball zu kommen, dann ist so, wie es gelaufen ist, okay, dann nimmt man die rote Karte zurück, weil er eben nicht getroffen hat. Ich kann tatsächlich ein Stück weit damit leben und wahrscheinlich hätte man an dem Samstagnachmittag auch insgesamt besser damit leben können, wenn davor nicht diese Karasor-Szene gewesen wäre, wo man gedacht hat, so, viele haben ja auch gesagt, so, jetzt hat der Herr Jablonski die Chance auf die Konzessionsentscheidung. Das war sicherlich nicht der Grund, aber von dem her, ich kann mitgehen, das zurückzunehmen. Er hat ihn wirklich überhaupt nicht getroffen. Man kann immer sagen, wenn er aber steht mit seinem Standbein, dann ist eben ein Bänderriss programmiert. Ja, er hat ihn nicht getroffen, es war nicht komplett von hinten, es war so, dass er zumindest man sich denken konnte, er hätte den Ball spielen wollen.
Okay, ja, also man hört es raus so ein bisschen. Ich würde sagen, also ich kann die Argumentation verstehen, ich würde tatsächlich einfach an der Stelle auch einfach gerne von dem IFAB oder wem auch immer dann hören, was zählt dann, weil davon hängt ja alles ab. In letzter Konsequenz, finde ich, muss man dann eben nicht den VAR in der Situation, obwohl es regeltechnisch möglich ist, weil es eine glattrote Karte ist, aber dann kann die Entscheidung so stehen bleiben. Mein Argument ist tatsächlich immer auch das, was du gerade angeführt hast, Dirk. Es muss nicht immer erst irgendwie im Spieler der Fuß gebrochen werden oder die Sprunggelenke kaputt gemacht werden, damit da eine Strafe folgt, sondern das sah schon übel aus.
Vor allem, es war ja knapp. Also ja. Ist ja nicht so, dass er sagt, er hat ihn überhaupt nicht getroffen. Er hatte ja später die Szene, wo der andere Wolfsburger plötzlich abhebt und sich krümmt.
Kuliarakis, das war nominiert für den Oscar als bester Nebendarsteller.
Ja, da war tatsächlich vielleicht auch nochmal ein Insektenangriff. Aber da war es ja schon sehr knapp. Also ein bisschen Millisekunde hin oder her, dann trifft er ihn halt doch. Ja, schwierige Entscheidung.
So. Wo ich so mein Problem habe, immer bei solchen Entscheidungen, wo er rausgehen darf, ist halt das Thema glasklare Fehlentscheidung. Und das ist halt immer so ein bisschen schwammig, das wird dir keiner immer in der gleichen Linie pfeifen können. Aber wenn er rausgeht, sich das anguckt, davor die Rote gegeben hat aus dem Affekt raus, ist das für mich jetzt nicht 100% eine glasklare Fehlentscheidung. Ich kann es verstehen, warum er gelb gibt. Wenn er aus dem Spiel raus gelb gibt, bin ich völlig fein damit, dann muss er nicht raus und rot geben. Aber wenn er rot schon gegeben hat, finde ich es ein bisschen schwierig, das zurückzunehmen, weil
so sehe ich's auch, ja.
Die Intention ist halt komplett da. Wie gesagt, wenn er ihn trifft, dann ist die wieder, keine Ahnung, ein bisschen raus erstmal. Hat der Hoeneß auch so ausgedrückt. Ich glaube, gerade bei so Tätigkeiten, irgendwie Tritte oder Schläge, reicht da, glaube ich, auch schon der Ansatz meistens für eine höhere Bestrafung. Deswegen, man kann schon halbwegs damit leben, nur ich habe halt diesen VR wahrscheinlich innerlich so ein bisschen gefressen, deswegen habe ich es gern gesehen, dass er sie nicht zurücknimmt.
Eine Ankündigung an der Stelle. Es dauert nicht mehr lang. Wir hätten eigentlich auch super schon die Woche gebrauchen können, aber Knut Kircher ist in den nächsten Wochen mal bei uns zu Gast und da wird, glaube ich, auch das alles wieder auf Wiedervorlage kommen und da können wir wahrscheinlich während einer Länderspielpause mal in aller Ausführlichkeit darüber diskutieren.
Ich kann dir jetzt schon auch eine Voraussage. Bitte. Ihr werdet auch in diesem Gespräch nicht zu einer schlussendlichen, zufriedenstellenden Analyse kommen, weil es eben Fußball ist, weil es klingt jetzt alles doof und das Phrasenschwein kannst du auch aufstellen, aber du wirst immer wieder diese Situation haben. Und ja, die Diskussionen, war es eine glasklare Fehlentscheidung, war es richtig rauszugehen, war es falsch, das wird ein Stück weit bleiben. Ich persönlich bin ja eher für den VAR, Aber ich glaube, das Wochenende hat nochmal gezeigt, dass ein Stück weit Anpassungen vielleicht nötig sind und dass diese Linie einfach das große Problem ist.
Ich glaube, wir hoffen einfach darauf, dass wir auch in ein paar Wochen mit Knut über die Szenen jetzt sprechen, von vor ein paar Wochen, und nicht wieder 5 weitere auf Neuvorlage haben. Ich glaube, das ist die größte Hoffnung.
Das hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Aber dieses Spiel hat halt, ist deswegen so ein bisschen sinnbildlich, weil es halt unterm Brennglas auch die Schwächen ganz klar aufgezeigt hat. Und ich glaube, worüber man wirklich im Kern diskutieren kann, irgendwann ist, oder hoffentlich bald auch, ist, wie gehst du vor bei gelb-roten Karten? Weil am Ende geht es ja trotzdem darum, dass da ein Spieler vom Platz gestellt wird und eine Mannschaft in Unterzahl spielen muss.
Und übrigens auch deswegen glaube ich, dass die eine gute Chance darauf haben, dass sie zurückgenommen wird, weil der hat ja schon eine halbe Stunde oder länger völlig fehl am Platz, haben die mit einmal weniger gespielt, hätten theoretisch eigentlich 11-10 spielen müssen pro VfB. Ich glaube, da darf man auch mal, ohne da jetzt irgendwie ein Fass aufzumachen von der DFL oder vom DFB, würde ich auch verstehen, dass man sagt, ey, bevor wir das anfangen, lass uns lieber. Aber ich glaube, das war so dermaßen glasklar und Strafe über eine halbe Stunde abgesessen. Ich glaube, die Chance steht ganz gut.
Das Spiel ging übrigens 2-2 aus, vielleicht noch an der Stelle. Und das ist auch auf dem Platz viel passiert. Und Felix, es ist tatsächlich viel von dem passiert, was du auch angekündigt hast in der vergangenen Woche. Wolfsburger, die wirklich eiskalt sind, wenn sie vor dem Tor erscheinen, außer Rile Baku, mein Player to Watch aus der letzten Woche, ja, der hätte für die Wolfsburger natürlich den Deckel drauf machen können, aber ja, du hast wirklich gesehen, wofür die stehen, wie schnell es dann gehen kann, auch nach Ballverlust, dass es hinten klingelt. Ich glaube, war ein ziemlich unglücklicher Nachmittag für Alex Nübel, der irgendwie halt nichts machen konnte, zweimal hinter sich greifen. Aber der VfB, und ich glaube, das ist das, was auch Atakan Karasor nach dem Spiel gesagt hat, nach all diesen Rückschlägen, nach all diesen Widrigkeiten, mit denen du zu kämpfen hattest am Samstagnachmittag, da dann nochmal zurückzukommen in 90+7 und einen Punkt mitzunehmen, ich glaube, das spricht sehr für den Charakter dieser Mannschaft und wie diese Mannschaft auch denkt und lebt.
Ich glaube, da muss man diese Charaktersache gar nicht zwingend aufmachen, sondern es spricht einfach dafür, dass diese Mannschaft durch dieses eine Jahr letztes Jahr plus den Saisonstart jetzt, der zwar in Punkten noch nicht brillant ist, aber spielerisch zuletzt dann doch stabil war, dass da einfach ein Selbstverständnis da ist und dass die dran glauben, auch spät, auch in Unterzahl nochmal 1-2 Angriffe zu kriegen, die zu einem Tor führen können. Und ich glaube, da ist es gar nicht so diese, natürlich, du musst es wollen, ja, und sagen, und das ist dann vielleicht doch ein bisschen Charakter, aber grundsätzlich glaube ich einfach, ist es so ein starker Glaube in die eigene Stärke. Und das ist im Moment das Entscheidende, dass dann auch sowas gelingt. Also man braucht nur ein paar Wochen zurückgucken, dann hast du so ein Spiel wie Mainz, dann kriegen sie halt spätes. Also deshalb würde ich so mit Charakter und ja, das war toll, dass sie das geschafft haben. Und ich glaube, das ist aber eher der wiedergewonnenen Zuversicht, diesem wiedergewonnenen Glauben ans eigene Spiel geschuldet.
Und vielleicht auch dem Selbstverständnis, das diese Mannschaft mittlerweile hat. Und vielleicht auch, wenn man sich die Aussagen von Ralf Hasenhüttl und den Wolfsburgern hinterher anhört, dem Renommee ist hochgegriffen, aber dem Standing, das die Mannschaft mittlerweile auch bei der Konkurrenz hat. Dass also selbst die Wolfsburger wissen, 2-1 in Überzahl muss nicht zwingend heißen, dass wir das zu Ende spielen, weil die Wolfsburger sind auch schon ordentlich geschwommen in der Nachspielzeit.
Ja, vor allem, ich habe das Gefühl gehabt, die Wolfsburger wissen auch nicht genau, was sie tun sollen. Also sollen wir jetzt aufs Dritte irgendwie gehen, um das Ding gegen 10 Stuttgarter zu entscheiden, ziehen wir uns lieber zurück, weil die sind ja gut. Also so, und das, diesen Vorteil hat der VfB mittlerweile, ja, dass der Gegner selbst mit so einer Überzahl plus Führung nicht so recht weiß, wie damit umgehen. Und dann zu diesem Glaube an die eigene Fähigkeit gehört natürlich auch so ein Typ wie Dennis Undav. Oder, ich meine, der VfB weiß, er braucht nicht mal eine 100%ige Chance, um nochmal was machen zu können. Das war jetzt auch nicht mega einfach, was er da gemacht hat, das Tor. Das war so ähnlich wie dieses Nationalmannschaftstor. Ja. Der Ball kommt so halb über Boden dann, oder fast schon am Boden, er nimmt ihn aber trotzdem Volley und bringt ihn glasklar aufs Tor. Nicht, du hast Riedle Baku angesprochen, der nagelt ihn halt übers Tor, sondern irgendwie, der nimmt auch schwer zu nehmende Bälle. Zwar eine spitze Situation hinten am langen Pfosten, der Ball aus der Luft, das war auch nicht eine Flanke, die irgendwie segelt und du hast lange Zeit, dich darauf vorzubereiten, sondern die kam auch scharf, weil der Maxi Mittelstädt ja auch nicht mit viel Zeit, sondern aus vollem Lauf, so halb im Fallen die Flanke schlägt. So, und das zeigt eben auch, Dennis Undav, der macht auch die schweren Dinger, hat selber das Selbstverständnis, die Mannschaft weiß, er kann's. So, und daraus resultiert dann so ein Gesamtselbstverständnis, das die Mannschaft dann schon verkörpert ab.
Ich fand es auch schön von Undav selbst, der nach dem Spiel sagt, ey, das 1-2 geht so ein bisschen oder sehr viel auf meine Kappe, wo den Ball verliert von 2-1. Dass er es selber macht, hat ihn natürlich selber gefreut, aber auch für die Mannschaft. Sagt, das Ding war nicht einfach zu nehmen, gehe ich komplett mit. Und ganz plump gesagt, ich glaube, für 1,5, 2 Saisons machen die kein 2-2 mehr. In keiner Welt. Dann kriegen sie nochmal einen Konter und spielen da 3-1 von mir aus in Wolfsburg. Aber das ist halt die, ja, die Stärke von der Mannschaft, die ist nie tot. Ich glaube, die war auch angefixt nach diesen, von mir aus, zwei Situationen, oder vor allem den Platzverweis von Karas. Ich glaube, die waren angefixt, die wollten da noch was holen, hast du auch gemerkt. Und Wolfsburg war halt einfach auch, so muss man sagen, oder so würde ich das Fazit ziehen, nicht gut genug, um da einen Sieg sich zu verdienen, trotz Überzahl eine halbe Stunde. Und es hat wieder das Gleiche zugeschlagen in Leverkusen, 90 plus irgendwas, noch 4-3 kassiert es wieder, 90 plus irgendwas, das 2-2. Also so ein bisschen anfällig hinten raus sind sie dann doch.
Felix, wenn wir schon dabei sind, Jingle, oder? Let's go.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Du hast uns nochmal die Zahlen mitgebracht zu diesem 2-2. Ich sag nochmal das Endergebnis für alle, die möglicherweise aufgrund allen möglicher Schiedsrichterdiskussionen das vergessen haben sollten, dass der VfB einen Punkt geholt hat am Ende.
Das ist der Moment, wo ich mein Handy raushol. Die Daten vor mir, wie immer von der Bundesliga, 1,15 zu 3,05 Expected Goals, wobei man da direkt fairerweise sagen muss, Mio-Elfmeter sind schon mal 0,7, 0,8. Die Torwahrscheinlichkeit bei seinem Nachschuss dann waren 96%. Also da kann man 1,5 bis 2 auf ein Tor runterziehen. Also so viel glasklares hat der VfB auch nicht gehabt, aber eben auch nicht genug, dass es irgendwie einen Sieg für Wolfsburg rechtfertigen würde. 2-5 Torschüsse, 3-12 gesamt, also alles, was so abgefeuert wurde. Du hast vorhin schon gesagt, Wolfsburgs Chancenverwertung hat sich wieder gezeigt, kam gefühlt dreimal fürs Tor und Treffen zweimal, gerade in Halbzeit 1, erste Aktion direkt drin. 246 zu 583 Pässen, wahrscheinlich fast doppelt so viele dann. Und auch das haben wir angesprochen vor dem Spiel, wieder bei Wolfsburg eine horrende Passquote. Die haben eine Passquote von 63% gespielt. Das ist wirklich nicht gut, der VfB 85%, da reiht auch sich so ein gerade, 85 bis 90 meistens. Kilometer sind ähnlich, 107,1 zu 107,6 und das beim VfB eben trotz einem Mann weniger, eine halbe Stunde lang. Mehr gewonnene Zweikämpfe beim VfB, ca. 20 mehr. Wolfsburg 10 Fouls mehr, 20 zu 10. Und auch da hat der Kommentator während dem Spiel gesagt, die Mannschaft, die am meisten foult bisher in der Bundesliga, ist eben der VfL Wolfsburg. Wieder eine Führung nicht ins Ziel gebracht, haben wir schon angesprochen. Letzte Saison waren sie wohl auch die am häufigsten eine Führung verspielt haben. 6 Mal tatsächlich. Jetzt auch wieder zum wiederholten Mal. VfB war das erste Mal in Rückstand, da geht es ums 1-0 natürlich, weil in Freiburg haben sie ja geführt, trotz der Pleite am Ende des Tages. Und jetzt auch ganz nett, auch das vom Kommentator übernommen, 21 Mal in Folge blieb der VfB nicht torlos. Immer Tor getroffen, vielleicht wisst ihr noch, was das letzte war. Wo ist der VfB das letzte Mal torlos geblieben?
In der Bundesliga?
Genau.
Boah. Das ist wahrscheinlich...
Das war noch dieses Jahr.
In diesem Jahr?
Ja. Also ja, nicht so.
Also war es in der Rückrunde? Ich weiß, dass man bei den Bayern 3-0 verloren hat.
Ich bin noch anwesend, wollte ich sagen.
Aber. Die Niederlage bei Bayern 3-0 vor Weihnachten? Nee, dieses Jahr.
Nee, das war noch letztes Jahr. Ja? Das war in Bochum, das 1-0 in Bochum.
Ah ja, klar, okay. Ja.
Wenn ich mich nicht verschaut habe, immer die Saison ist durch. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und wie gesagt, super Punkt für die Moral beim VfB. Was man halt so ein bisschen noch rausziehen kann. Wir haben Mainz angesprochen, Wolfsburg angesprochen, trotz Unterzahl. Da wären in Summe 4 Punkte mehr drin gewesen. So ist eben aktuell Platz 8. Aber ich glaube, wenn die so weiterspielen, ist das Ziel ein bisschen höher als Platz 8.
Und wenn übrigens ein Bundesligaspiel der Beweis dafür ist, dass man mit Zahlen durchaus schon einiges vorhersehen kann von dem, was dann am Samstag passiert, dann dieses, weil wirklich
endlich.
viel von dem hat sich wirklich bewahrheitet. Ja? Also vielen, vielen Dank, Felix. Haben wir alles gesagt zu dem Spiel, oder? Wie sieht's aus? Gehen wir kurz in die Werbung und dann sprechen wir weiter.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Da sind wir wieder und machen einen kurzen Schlenker, Dirk, zu vereinspolitischen Themen, denn da hat sich was getan. Am Ende der vergangenen Woche, was kannst du uns darüber sagen?
Ja, es ging vielleicht für viele ein bisschen schneller als erwartet. Dieses, ja, ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Ja, Ausgliederungsversprechen, Zusage, Absichtserklärung, Drohung, Drohung natürlich nicht. Aber also, wie gesagt, wurde ja viel diskutiert im Zuge der letzten Wochen. Was ist damals wirklich gesagt worden im Zuge der Ausgliederung? Vor allem ging es ja darum, der Präsident bzw. ein Präsidiumsmitglied des VfB e.V. soll eigentlich den Aufsichtsratsvorsitz in der VfB AG innehaben. Das war jetzt die letzten Monate nicht mehr der Fall, weil das Gremium selbst, ja Klaus Vogt, den damaligen Präsidenten abgewählt hat, also als Aufsichtsratschef der VfB AG, noch lange bevor er dann als Vereinspräsident abgewählt worden ist von den Mitgliedern, hat dieses Gremium so entschieden. Damals hat Tanja Gönner übernommen, die bis dahin einfaches Aufsichtsratsmitglied war. Die frühere Landesministerin war einst vom Verein vorgeschlagen worden, aber eben kein gewählter Vereinsvertreter, keine gewählte Vereinsvertreterin. So, und das ist jetzt quasi wieder, man könnte sagen, zurechtgerückt worden. Dietmar Allgeier ist ja im Moment der Interimspräsident, noch bis Ende März 2025. Und er hat jetzt Tanja Gönner abgelöst. Das Gremium hat quasi ihn zum Vorsitzenden des VfB AG Aufsichtsrats gemacht. Tanja Gönner tritt da wieder zur Seite, bleibt im Aufsichtsrat nach so erhalten, wie sie davor auch Mitglied gewesen ist. Und jetzt liegt quasi der Vorsitz des Kontrollgremiums wieder in Händen des VfB e.V.
Wie ordnest du das ein, also auch mittel- bis langfristig, was sag ich mal, auch den Vereinsfrieden angeht oder generell die Gemengelage rund um den VfB und die Beziehung zwischen e.V. und AG? Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, oder du hast es, glaube ich, gerade schon gut formuliert. Da wurde etwas wieder zurechtgerückt, was vielleicht mal verrückt war eine Zeit lang. Ne?
Also generell finde ich, dass das ein richtiger Schritt ist, weil der Verein eben der Mehrheitseigner ist. Mit im Moment sind ja 75,1% mindestens. Im Moment sind es ein bisschen mehr, aber das ist quasi die minimale Summe der Anteile, die der e.V. haben kann. Deshalb ist er auf mittelfristig immer der größte Anteilseigner. In 50+1 wird er auch immer der größte Anteilseigner bleiben. Und deshalb finde ich es schon gut, wenn dann auch ein Vertreter des Vereins diesen Posten innehat. Mit einem Aber aus meiner Sicht. Weil es muss natürlich gewährleistet sein, dass dieser Vertreter oder diese Vertreterin dieses Amt auch entsprechend ausführen kann. Ja, und dass das, da gab es eben Zweifel zuletzt in der Ära, am Ende der Ära Klaus Vogt. Weshalb das Ganze ja dann auch umentschieden worden ist. Deshalb, ich bin dafür, dass dieses Gremium an der Spitze so besetzt ist, dass es ein gewählter Vereinsvertreter ist, damit auch die Mitgliederinteressen da entsprechend wiedergespiegelt werden. Aber ich sehe so ein bisschen natürlich Fähigkeit vor Versprechen. Also diese Person, diese Mann oder Frau, auch künftig ist ja noch völlig offen, wie das Präsidium zusammengesetzt sein wird dann ab März 2025. Muss einfach überzeugen, muss auch den Gremiumsmitgliedern, die sind teils hochkarätig, die sind auch meinungsstark, ja, das hat man gesehen, die letzten Monate, da muss einfach eine Überzeugung da sein. Und dann hat auch, glaube ich, niemand in diesem Gremium ein Problem mit der Tatsache Vereinsvertreter, Vereinsvertreterin auf diesem Posten.
Gibt es denn Bestrebungen, das auch mal so festzuzurren, dass das vielleicht mal in der Satzung steht, oder ist das nicht angedacht oder gar nicht?
Es gab ja den Versuch, es gab ja den Antrag zur Satzungsänderung, der auch dieses betroffen hat. Der hatte nicht die Dreiviertelmehrheit bekommen auf der Mitgliederversammlung. Entsprechend gab es da schon den einen Versuch. So wie das damals formuliert war, ging es aber auch nur um eine Absichtserklärung. Man werde alles dafür tun, um in diesem AG-Gremium dann diesen Zustand herbeizuführen, weil aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Jurist, auch kein absoluter Spezialist, aber ein AG-Aufsichtsrat agiert natürlich autonom. Dann kannst du nicht, obwohl du dann Mehrheitseigner bist als Verein, glaube ich nicht, dass du in deine Vereinssatzung reinschreiben kannst, was in der AG zu passieren ist. Ja, weil da könnten ja auch ganz andere Themen, Verwerfungen oder auch Verfehlungen zustande kommen, und dann hättest du womöglich keine Handhabe, diese Person abzuwählen in diesem Gremium. So, und das kann ja auch nicht sein. Deshalb, der AG-Aufsichtsrat eigentlich autonom, die treffen ihre Entscheidungen. Deshalb ist es möglich, in der Satzung eine Absichtserklärung noch deutlicher zu formulieren oder überhaupt mal zu formulieren, weil dieses angebliche Ausgliederungsversprechen eben nicht niedergeschrieben war seit 2017. Aber du kannst nicht verpflichtend in deiner Vereinssatzung regeln, was im AG-Aufsichtsrat passieren muss.
Werden wir natürlich weiter beobachten für euch an der Stelle, aber jetzt für den Moment bleibt festzuhalten, Dietmar Allgeier, der Interimspräsident des VfB e.V., ist der neue Aufsichtsratschef der VfB AG.
Aber vielleicht nur eine Einschränkung, er ist es bis wahrscheinlich 22. März oder ein bisschen länger, aber am 22. März finden voraussichtlich die Neuwahlen statt. Er selbst, Dietmar Allgeier, ist ja Landrat des Landkreises Ludwigsburg und hat eigentlich immer deutlich gemacht, er steht nur für den begrenzten Zeitraum als Präsident zur Verfügung, als Interimspräsident. Dann muss ein neuer Präsident gewählt werden, das ganze Präsidium, auch der Vereinsbeirat wird dann neu gewählt. Somit stellt sich im April dann 2025 dem Aufsichtsratsgremium wieder die Frage, wählen wir einen der Vereinsvertreter in den Chefposten.
So, dann wechseln wir von den älteren Damen und Herren einfach mal kurz zu den jüngeren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Im Duell der Zweitvertretung in der dritten Liga unterliegt der VfB 2 Hannover 96 2 mit 1:3. Felix, das kam ein bisschen unerwartet, oder?
Ja, mich hat es sehr gewundert. Also ich meine, man darf als VfB 2 nicht in der dritten Liga irgendwelche, Ansprüche erheben. Du bist Aufsteiger und die haben schon tolle Siege geholt, jetzt gegen Bielefeld, gegen 60 und so weiter. Jetzt mal hier und da auch mal eine Abfuhr bekommen, wie in Cottbus. Aber das halt beim, letzten Hannover 2 mit Aufsteiger über Relegation gegen Würzburg war es, glaube ich, damals. Die beiden Zweitvertretungen, da 3:1 zu verlieren. Ich glaube, das muss nicht sein. Ich glaube, ich würde auch die Mannschaft und den Herrn Fiedler ein bisschen fuchsen.
Ja, das hat sie auch ein bisschen gefuchst, einfach weil es nach diesem 3:0 gegen Bielefeld einfach kam. Und ja, gerade befindet sich der VfB 2, er ist solide unterwegs in der dritten Liga, das ist punktetechnisch absolut, absolut okay. Aber was du einfach raushörst, was die auch ein bisschen fuchst, ist einfach dieses Wellenbad, was sie gerade haben. Also 0:4 in Cottbus, 3:0 gegen Arminia, jetzt 1:3 bei Hannover. Und man fragt sich noch ein bisschen, wo genau geht denn jetzt die Reise hin in dieser Liga? Werden wir natürlich für euch beobachten. Am vergangenen Wochenende auch gespielt hat die U17, die hat 4:1 beim SV Sandhausen gewonnen und die U19 hat 3:0 gewonnen gegen den ersten FC Heidenheim. Und die U19 ist das Stichwort, weil Felix, du hast ein Date am Dienstag um 12.30 Uhr in Degerloch, ist das richtig?
Naja, mit dem guten Heiko. Wir gucken U-Flieger an. Wird interessant. War ja jetzt auch vor kurzem Degerloch, das war U17-Derby. Jetzt dann noch ein paar Jahre älter und richtiges Gazi-Stadion, nicht nur Trainingsplatz. Also ich habe Bock auf die U-Flieger.
Definitiv. 12.30 Uhr gegen Sparta Prag. Für all diejenigen, die Zeit haben, geht hin, schaut es euch an. Für all diejenigen, die keine Zeit haben, bei uns gibt es direkt nach dem Spiel auch nachzulesen, wie es denn so gelaufen ist. Felix hat es gerade gesagt, Heiko Hinrichsen und er sind vor Ort und liefern uns da die Eindrücke. Die VfB-Frauen haben auch gespielt am vergangenen Wochenende und schöne Grüße, Herr Meisel, Sie stehen sogar auf unserem Zettel. 1:1 bei den Kickers Offenbach haben sie gespielt in der Regionalliga. Der erste Punkt Verlust nach zuvor makelloser Bilanz, aber man lag lange hinten und Mandy Islacker hat dann in der 83. Minute für den Ausgleich gesorgt. 10 Punkte momentan die VfB-Frauen auf Platz 4 in der Regionalliga und auch das beobachten wir dann am Wochenende, wenn es denn weitergeht.
Und nächste Woche lassen wir sie wieder vom Zettel runter. Dann steht wieder ein 5-0, ein 6-0, ein 7-1 da und kein 1:1.
Danke.
Wobei ja auch da zeigt, einmal 1:1 und du bist schon Vierter.
Ja, ja.
Also gleich die Tabellenführung verloren. Es wird wahrscheinlich so ähnlich wie die letzten Jahre. Da war es ja in der Oberliga die 2 Jahre. Du durftest dir quasi im Prinzip maximal einen Ausrutscher erlauben. Dann war der erste Platz. Da stieg ja nur eine Mannschaft auf, keine Relegation. Ja, wenn sie den Durchmarsch schaffen wollen, darfst du dir nicht mehr viel erlauben dann.
Immerhin, die Offenbacher Kickers waren oder sind in der Tabelle weiter hinten. Also du hast jetzt noch die Duelle auch gegen diejenigen, die verlustpunktfrei sind. Also es ist noch alles drin, aber ja, es könnte ein bisschen Rechenspielchen geben am Ende der Saison. Mit Rechenspielchen beschäftigen wir uns jetzt nicht, sondern mit einer Werbepause und dann mit der Königsklasse.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Hört ihr es schon? Die Hymne in Cannstatt? So um 18.44 Uhr? VfB gegen Sparta Prag, das erste Heimspiel in der Champions League für den VfB. Seit Dirk, weißt du das Datum auswendig?
23. Februar 2010.
Ich hab's gewusst, ja, natürlich. 1:1 gegen den FC Barcelona war es damals.
Richtig, 1:0 Kakao, 1:1
Ibrahimovic.
Zlatan, ja. Der Große.
Eins der größten Heimspiele, finde ich, in der Geschichte des VfB. Das war sehr beeindruckend, weil damals echt der FC Barcelona mit allem kam. Also wenn man sich da nochmal die Mannschaft durchliest, wir hatten ja auch mal mit Timo Gebhardt darüber gesprochen, der die Flanke geschlagen hat auf Kakao. Das war schon die Creme de la Creme. Und ohne jetzt Sparta Prag zu nahe zu treten, ist der Name vielleicht nicht ganz so sexy, aber die sind brandgefährlich. Und ich würde sagen, bevor wir über Sparta Prag sprechen, hören wir erstmal, was Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz gesagt hat, weil der ordnet den Gegner aus Tschechien ziemlich gut ein, wie ich finde.
Ja, dann fange ich gleich mal mit dem Gegner an. Das ist eine Mannschaft, die es richtig gut macht. Und da möchte ich auch mal ein Lob. Wir haben ja, das hatte ich auch irgendwie mitbekommen, Lob aus Prag bekommen. Ich glaube, der Herr Rosicki hat sich da gemeldet. Das kann ich zurückgeben. Da wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft spielt guten Fußball. Ist eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, die sehr gut organisiert ist. Letztes Jahr Meister geworden, Pokalsieger geworden. Auch dieses Jahr wieder gut gestartet. Haben jetzt, glaube ich, das letzte Spiel verloren. Das war seit Ewigkeiten, ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, seit Ewigkeiten mal wieder ein Spiel, das sie verloren haben. Das ist ein Brett, das da kommt. Sie haben das erste Heimspiel in der Champions League 3-0 gegen Salzburg gewonnen. Bekanntlichermaßen oder bekanntermaßen, wahrscheinlich hier sogar noch ein bisschen bekannter, ist, dass das auch in Salzburg ganz gut gearbeitet wird. Nein, wir müssen sehr gut vorbereitet sein auf diese Mannschaft. Das haben wir jetzt in der kürzesten Zeit versucht, getan, die Jungs da vorzubereiten. Natürlich sind sie nicht so bekannt. Es ist nicht so, dass man da jetzt, also dass die Jungs da jeden Spieler kennen. Und deswegen haben wir sie da vorbereitet. So, wir freuen uns auf das Spiel. Es wird ein intensives Spiel. Es ist eine Mannschaft, die sehr hart auch spielen kann, intensiv spielen kann, die sicher hierher fährt mit dem Schwung aus dem 3-0 und versucht uns hier das Leben schwer zu machen. Aber wir freuen uns drauf. Heimspiel, Sie haben es gerade gesagt, seit 14 Jahren mal wieder. Ich glaube, die Euphorie ist groß, natürlich in der Stadt, bei uns im Club. Und die Jungs freuen sich natürlich auch riesig drauf. Dass wir zu Hause eine richtige Wucht entwickeln können, das wissen wir. Dafür müssen wir aber auch etwas tun. Ja, dafür müssen wir die Stimmung entfachen. Und das geht wie immer nur über ja, absolute Bereitschaft, über Haltung dort ja, ein gutes Spiel zu machen. Und das wollen wir tun.
Ja, Sparta Prag 3-0 am ersten Spieltag gegen Salzburg. Das ist schon mal ein richtiges Statement gewesen. Ich habe die in den vergangenen Jahren noch ein, zwei Mal geschaut, weil sie vielleicht auch gegen Dinamo Zagreb in der Europa League gespielt haben. Und da sahen die echt gut aus. Spielstark, schnell und gefährlich nach Standards. Das ist das, was bei mir vor allem in Erinnerung geblieben ist. Und mit einem ganz interessanten Kader, wenn man sich den so ein bisschen anschaut, ne?
Da weißt du jetzt ganz viel, was wir womöglich nicht wissen.
Also ich sag's immer schon mal vorweg, wir haben uns ja jeder einen Spieler rausgesucht, der so ein bisschen im Zentrum unseres Bewusstseins oder unserer Aufmerksamkeit ist. Aber es ist echt interessant, weil für eine tschechische Mannschaft haben sie auch viele, viele andere Noten dabei. Es gibt einen richtig strammen skandinavischen Block, der da agiert, und der Trainer ist ein Skandinavier. Es gibt viele Slowaken, die in dieser Mannschaft dabei sind, unter anderem der Spieler, auf den ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, von Dirk Preis wird einer davon sein, wenn wir gleich drüber sprechen. Und die Slowaken, wer die Europameisterschaft verfolgt hat, wird sich daran erinnern, dass denen eine Minute gefehlt hat, um die Engländer rauszuhauen, bis dann Jude Bellingham noch zum Fallrückzieher angesetzt hat. Das ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sehr geschlossen agiert und, mal vom Kader abgesehen, die auch außerhalb auf Funktionärsebene ziemlich prominent besetzt ist, denn der Sportchef von Sparta Prag heißt Tomáš Rosický,
der Mann, dem einst einige Schnitzel fehlten, um die körperlichen Voraussetzungen für die Bundesliga zu haben.
Um dann bei Borussia Dortmund richtig durchzustarten genau. und richtig gut zu spielen. Und jeder, der natürlich auch die tschechische Fußballhistorie kennt, der weiß, wie viele tolle Fußballer da hervorgebracht wurden. Unter anderem auch heute viele Bundesliga-Fußballer, die bei Sparta Prag groß geworden sind. Čvančara, der jetzt gerade für Gladbach getroffen hat. Kova im Tor von Bayer Leverkusen. Also wenn man sich da ein bisschen auch die ehemaligen Spieler rausschaut, dann sieht man, was da drin steckt. Aber lass uns mal über die aktuelle Mannschaft sprechen von Sparta Prag.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, hast du ein bisschen was raussuchen können zum tschechischen Traditionsverein?
Ich zück das Handy wieder.
Ja, bitte.
Ich zücke es wieder. Ja, Top-Mannschaft in Tschechien, die ja, battlen sich da oben mit Slavia Prag, nicht zu verwechseln, die beiden auf Platz 2 und Platz 1 aktuell. Interessant, die haben auch 85 Millionen Marktwert, was aber halt wirklich Stand jetzt 200 Millionen weniger als der VfB ist. Das ist auch einfach eine verrückte Entwicklung. Und was ich auch erst gesehen habe dann vorhin, was ich ganz nett fand, beide Vereine 1893 gegründet. Also der Fangesang gilt auch so ein bisschen für den Auswärtsblock. Ob sie ihn verstehen, ist die andere Geschichte.
Wäre aber fast cool irgendwie, ne?
Ja, hat schon was, hat wirklich was. Ich glaube, 2 Monate später, im November, wurden die gegründet.
Gästeblock übrigens voll. Ja, es gibt auch bei uns ein Interview von Gregor Preis mit einem Sparta-Fan zu lesen. Die kommen mit über 3000 Leuten. Wahrscheinlich dürfen sich auch die Besucher auf dem Cannstatter Wasen am Dienstagnachmittag freuen. Also stimmungstechnisch wird das schon sehr, sehr geil.
Ja, die werden Lust haben. Meine VfB, wir sprechen immer von über 14 Jahre und sowas. Die hatten 19 Jahre, waren sie nicht dabei. Auch die lechzen danach oder ist ein Riesending für die. Die sind nicht jedes Jahr dabei und denken sich, ach, jetzt haben wir wieder mal nach Stuttgart fahren. Das ist auch was für die, was absolut besonders ist. Die sind durch alle 3 Runden in der Quali durch. Klar sind jetzt nicht die größten Mannschaften, gegen die du das spielst, aber musst du erstmal machen. Da sind schon viele gescheitert. 5 Siege, 1 Remis aus diesen 3 Doppelpartien jeweils durch. Du hast angesprochen, Salzburg geschlagen. Mit 13-0 war es schon ziemlich stark. Ist in der Liga ja auch stark, sind Rekordmeister dort. Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder verloren gegen ein sogenanntes Sigma Olmütz. Sag mir jetzt auch nicht so viel.
Ah, Sigma Olmütz war früher schon im UEFA Cup ganz groß dabei. Ja.
Da bin ich eindeutig zu jung dafür. Aber bei dem Salzburg-Spiel war auch noch ganz nett. Ein 13-0 liest sich eindeutig, die Statistik aber halt überhaupt nicht. Das waren 34-66% Ballbesitz pro Salzburg, pro Auswärtsmannschaft. 11-11 Abschlüsse. Und das listet die FIFA noch so nett. Die haben noch viel deutlicher und viel detailliertere Statistiken als die Bundesliga selbst.
Die UEFA meinst du, ne?
Die UEFA. Ja, die UEFA. Ja. 32-54 Angriffe, auch das wieder pro Salzburg. Also auch wohl eine Mannschaft, die ziemlich eiskalt ist oder eiskalter war als Salzburg an dem Abend.
Aber das ist genau der Punkt, ist gut, dass du es ansprichst, genau der Punkt, der wahnsinnig gefährlich ist für den VfB. Und was man auch bei Sebastian Hoeneß rausgehört hat, die wollen nicht den Ball. Die sind sogar froh, wenn du ihn hast. Der VfB wird wieder viel Ballbesitz haben. Aber die sind wahnsinnig stringent. Wenn es wirklich wenn sie mal Pressing-Momente suchen, wenn sie den Ball erobern, dann kann es wirklich schnell gehen. Und dann eben nicht nur, was schnelle Gegenzüge angeht, sondern eben auch, was tatsächlich die Sache angeht. Sie holen gerne Standards raus, sie wollen viele Eckenfreistöße, da sind sie gefährlich, haben kopfballstarke Innenverteidiger. Ich glaube, einen hast du dir auch gleich rausgesucht. Und das ist wirklich was, wo der VfB aufpassen muss, dass er sich also nicht so ein bisschen in Schönheit wiegt und so ein bisschen so eingelullt wird, weil er ständig den Ball kreisen lässt. Das wird auf jeden Fall nicht ohne sein. Ich würde sagen, wir haben sie jetzt schon alle mal ein bisschen angeteasert. Jetzt hauen wir unsere Spieler raus, die wir uns rausgesucht haben. Wer fängt an, Dirk?
Ja, der passt wahrscheinlich genau zu der Gefahr, die du beschrieben hast. Wahrscheinlich wird es ja so fast ein ähnliches Spiel wie Wolfsburg, ne? Dass die mit einer enormen Konter- und Abschlussqualität dann dir einfach wehtun können. Und da ist die Frage, dieser Name Sparta Prag, lässt der bei den VfB-Profis auch genügend Warnsirenen schrillen? Bei Real war es klar, du musst irgendwie guten Fußball spielen, aber hinten natürlich höllisch aufpassen. Jetzt zu Hause, kleinerer Name vom Club her, willst du auch wieder Fußball spielen, willst natürlich auch unbedingt diesen ersten Sieg, darfst aber natürlich das hinten überhaupt nicht vergessen, ne, dass du da den nicht ins offene Messer läufst. Und einer, der so ein Messer im Schienbeinschoner drin hat, könnte Lukas Haraslin sein. Ich erinnere mich tatsächlich an das letzte und, glaube ich, auch einzige Aufeinandertreffen von Sparta Prag mit dem VfB Stuttgart. Das war im sogenannten Mammut-Trainingslager von Marbella, glaube 12 oder 13 Tage, zweimal verlängert. Unter Bruno Labbadia, zweites Testspiel, das erste hat der VfB noch gewonnen. Dann zum Abschluss ging es gegen Sparta Prag und da gab es 0-2, Eigentor Anton war das erste. Und dann der Herr Haraslin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es ein sehr schönes Tor. Ja, aber auch da hat man schon gesehen, VfB müht sich, wollte ja auch diese Abläufe, die sie da neu einstudiert haben, alles zeigen und natürlich nochmal mit dem Erfolgserlebnis abreißen. Hatten da auch viel den Ball, aber Sparta da echt zugeschlagen, eiskalt. Und er war einer davon und das war schon auch beeindruckend.
Wer die vergangene Euro im Sommer aufmerksam verfolgt hat, der wird wirklich den einen oder anderen Spieler erkennen, der da auf sich aufmerksam gemacht hat. Haraslin ist einer davon, eben mit den Slowaken. Mein Spieler war für die Albaner dabei. Und der heißt Çazim Laçi. Ich habe mir von unserer Volontärin Lauretta, schöne Grüße an der Stelle, nochmal extra schicken lassen, wie er sich korrekt ausspricht. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht.
Das war kurz vor ASMR gerade.
Ja, ne? Albanischer Nationalspieler, bei der Euro dabei gewesen und die haben auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Ne? Vor allem mit leidenschaftlichem Fußball, mit viel Kampf, auch mit vielen Flankenkopfbällen operiert. Ne? Er ist Mittelfeldspieler, Nationalspieler, habe ich gerade erwähnt und ist da absolut eine feste Größe. Hat, wer sich die Highlights nochmal anschauen möchte, gegen Salzburg ein Welttor geschossen, also ein wirklich eine ultra geile Kiste. Schaut es euch an und war mit einer der besten Akteure einfach. Also ich habe das Spiel nicht in kompletter Länge mir angeschaut, aber ich habe mir ausführliche Highlights angeschaut und er ist wirklich da sehr, sehr in Erscheinung getreten und das ist einer, auf den musst du aufpassen, weil sonst läuft dir der weg, sonst macht er den Swanberg vielleicht, wie Wolfsburg, ich finde wirklich den Vergleich gar nicht schlecht, das war eine gute Generalprobe am Samstag und ja, das ist ein Spieler, den musst du in den Griff haben und ich glaube, das wird eine Aufgabe für Herrn Karasor werden.
Und ich gebe es direkt vor dem Namen noch zu, dass ich hier wirklich das stupideste Transfermarkt.de Marktwert-Scouting betrieben habe. Ich habe mir den Kader angeschaut und dachte mir, ey, 15 Millionen Marktwert, Innenverteidiger, erst 21 Jahre alt, der muss was können. Martin Wittig heißt der gute Mann, auch 1,93 groß, also ein ziemlicher Hühne scheinbar. Klingt nach Stempel Top-Talent, wenn du 21 Jahre alt in so einer Liga dazu noch, weil du jetzt in England spielst, dann hast du recht schnell diese 15 Millionen mal hier und da. Aber jetzt bei Sparta Prag 15 Millionen Marktwert zu erreichen und zu bekommen von den Leuten, die das so bewerten für die Seiten, geht, glaube ich, nicht so einfach. Auch tschechische Nationalmannschaft, auch da einer der Top 3 wertvollsten Spieler aktuell im Kader der Tschechen. Also klingt nach einem sehr interessanten Mann, auch eben vermutlich auch in der Euro, war Tschechien dabei?
Ja, ist allerdings in der Vorrunde ausgeschieden, gegen die Türkei in der Vorrunde. Ja.
Also vermutlich auch da hier und da Einsätze bekommen und einer für die Stürmer vorne drin, Demirovic Undav, 1,93, da muss erstmal vorbeikommen.
Und wenn du auf transfermarkt.de dann auch in die rechte Spalte geschaut hast, steht da bei den Transfergerüchten der Kollege Wittig und 1899 Hoffenheim. Ist wahrscheinlich eine alte Anzeige, aber wenn man auf die Kollegen aus dem Kraichgau schaut, wären sie vielleicht ganz froh.
Ja, die waren ja im Sommer.
Es wäre nicht nur ein Gerücht gewesen.
Die waren ja im Sommer an quasi jedem Verteidiger dran, nachdem irgendwie gefühlt 15 Leute durch den Medizincheck gefallen sind. Die waren ja quasi an allem dran, aber auch das zumindest mal kein schlechtes Gerücht.
Hoffenheim aber zum Glück erst am Sonntag. Darüber sprechen wir dann nach dem Spiel. Tipps brauchen wir noch. Bitteschön, Felix.
Ich tue mich schwer, weil ich mir so sicher bin, dass der VfB das Ding holt. Und auch aus dieser Attitüde raus, du musst halt aufpassen, was wir auch angesprochen haben, das ist halt Sparta Prag, das ist nicht Barcelona, was wir gesagt haben, das ist nicht Real Madrid. Auch ganz nett, was ich dann für uns morgen, für euch heute jährt, ist das Manu-Spiel. 1. Oktober, das nächste große Heimspiel, was sich jährt bei der Heimspielrückkehr vom VfB. Aber wenn du halt weiterkommen möchtest, und da glaube ich fest dran beim VfB, zumindest in diese Quali-Runde weiterkommst, sind es gerade die Heimspiele, ist das Sparta Prag, dann ist das Young Boys Bern, deswegen 3-1.
Ich gehe ein bisschen runter vom Gas und sage 2-1, weil ich glaube, dass es wirklich ein extrem hartes Stück Arbeit wird. Und das entscheidet sich auch nicht früh, sondern das wird hart, aber der VfB setzt sich am Ende durch.
Ich sage auch 2-1, nicht weil ich dem Sportchef nachplappern will, sondern weil tatsächlich, du gerade gesagt hast, 1. Oktober, der Jahrestag Menu, 2-1. Ich glaube, wenn Datum und Spielergebnis zusammenpassen, dann könnte das was geben, glaube ich. Für euch da draußen der Hinweis, wir begleiten natürlich alles rund um das Spiel bereits seit Montag in unserem Live-Blog. Da könnt ihr alles nachlesen, alle Entwicklungen, auch dann vor allem am Spieltag, was sich in der Stadt tut. Wie sieht's auch mit den tschechischen Fans aus? Wie schmeckt ihnen das Bier, das es hier auf dem Vasen möglicherweise gibt? Und alles rund um das Sportliche natürlich wie immer. In den Shownotes haben wir für euch auch noch ein großes Gegnerporträt, also alles rund um Sparta Prag für jemanden, dem das jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig war. Gibt's auch da nochmal ein ausführliches Stück, packen wir euch in die Shownotes. Und dann gucken wir uns das am Dienstagabend an, vorher noch die Youth League und sprechen dann noch in dieser Woche darüber. Also wir können euch auch direkt sagen, wie in jeder Champions League Woche gibt es 2 Folgen von uns. Das ist jetzt die erste im Hinblick auf das Spiel und dann haben wir noch eins, das es für euch dann am Feiertag dann zu hören gibt, nach dem Spiel gegen Sparta und Blick voraus auf Hoffenheim.
Und nicht verpassen morgen, nee, nachher, wenn ihr... Jetzt bin ich in die Falle getappt, ja. Also.
Jeden Moment.
Bis zum Schluss habe ich es geschafft. Also, zu unserem Programm gehört auch unser Champions League Frühstück. Wir frühstücken spät um 11 Uhr. Also, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, gleich auf YouTube rüberwechseln und dann ab 11 Uhr Dirk Preis und Gregor Preis. Uns wird auch verraten, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung wir nicht zueinander stehen. Nein, aber da auch nochmal ganz viele Infos. Natürlich auch zum Nachschauen, wer es live nicht schafft. Ist ja morgen alles ein bisschen schwierig, arbeitstechnisch. Ja, 11 Uhr unsere oder 10 Uhr, 11 Uhr unsere wirklich guten Sachen. Dann 12.30 Uhr Youth League, 18.45 Uhr schon der Anpfiff Champions League. Da geht womöglich der ein oder andere Urlaubstag oder zumindest ein paar Überstunden bei den einen wieder drauf.
Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die sich diese Preis- und Preisfrage stellen. Also soweit ich glaube, da wird das große Geheimnis gelüftet sein. Schaut rein auf YouTube live am Dienstag um 11 Uhr bei uns. Und wie immer gilt natürlich auch, gebt uns Sternchen, Daumen hoch, Herzchen, was auch immer möglich ist, über die verschiedenen Kanäle und interagiert mit uns bei YouTube, auf Facebook, auf X, auf Insta und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Viel Spaß mit dem ersten Champions League Heimspiel des VfB seit 14 Jahren. Wir hören uns. Bis dann.
Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.